Die Presse.
Sommerloch? Von wegen. Innenpolitisch haben Österreichs Regierungsparteien ganz schön zu tun. Angefangen bei den Dürrehilfen bis hin zum überraschend doch noch ausverhandelten Klimaschutzgesetz. Doch auch intern halten sich die Regierungsparteien jeweils auf Trab. Und in der SPÖ bedeutet das einmal mehr scharfe Kritik an Parteichef Andreas Babler. Das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Christine Meyerhofer. Mit Julia Wenzel, meiner Kollegin aus dem Innenpolitikressort der Presse, spreche ich in dieser Folge über die parteiinternen Schwierigkeiten dieses Sommers. In der SPÖ, aber auch den anderen Regierungsparteien. Hallo Julia.
Hallo Christine.
Julia, im August, da ist innenpolitisch bekanntlich etwas weniger los als in den restlichen Monaten des Jahres. Von den Parteien selbst wird das immer wieder gern genutzt, einerseits um ein bisschen durchs Land zu tingeln und in der Bevölkerung Hände zu schütteln oder auch, um, wenn möglich, von sich aus Medialthemen zu setzen, etwa in diversen Sommergesprächen oder dergleichen. Klappt mal besser, mal schlechter. Und diesen Sommer sehen wir einmal mehr, wo das eher schlechter funktioniert, nämlich in der SPÖ. Da gibt's aus den verschiedensten parteiinternen Ecken immer wieder mal Kritik an Parteichef Andreas Babler, und das ist auch heuer wieder so. Sommerloch oder ernsthaftes Problem in der Partei?
Beides, würde ich sagen. Also für Andreas Babler ist es natürlich ein ernsthaftes Problem, wenn er in regelmäßigen Abständen immer wieder von zwar sehr ähnlichen Ecken, also es sind ja immer wiederkehrend dieselben Menschen, die ihn da sehr öffentlich kritisieren, aber natürlich ist es für ihn ein Problem, dass das passiert. Und das Sommerloch ist heuer sowieso relativ, finde ich, weil man sehr wenig von einem wirklichen Sommerloch gemerkt hat, weil einfach immer fast eigentlich von Woche zu Woche irgendwas passiert ist. Also wir denken an die letzten Aufregungen rund um den Kanzler-Saga, vorher eben Walter Ruck, also da hatte die ÖVP auch ein paar schwierige Wochen, oder auch die NEOS, also sie haben alle drei Regierungsparteien, ist es, glaube ich, jetzt im Sommer nicht fad geworden oder von einer wirklichen Urlaubsstimmung war eigentlich keine Rede. Und im Fall der SPÖ, ja, also es ist natürlich wieder denkbar ungünstig für Andreas Babler, der Zeitpunkt, wo das jetzt wieder medial quasi hochkocht, genau am Tag oder die Tage vor dem Sommergespräch, wo man ja eigentlich als Parteichef sich gerne eben präsentieren würde, vielleicht eben auch noch der Regierungszeit Erfolge zu verkaufen. Und dann bekommt man halt wieder im SPÖ intern von der eigenen Partei ja quasi die Kritik ausgerichtet, auf die er sicher natürlich auch dann angesprochen wird und angesprochen wurde. Das ist unangenehm.
Mhm. Wie ist denn die SPÖ aktuell so aufgestellt, was Rückhalt von oder Opposition zu Babler angeht? Du hast schon gesagt, die Kritik kommt eigentlich immer aus den gleichen Ecken.
Also in der aktuellen Situation, also wir haben ja auch letzte Woche das Thema schon aufgegriffen. Ich habe es auch in meinem Leitartikel letzte Woche aufgegriffen. Das ist eine Mischform aus berechtigter Frustration oder nachvollziehbarer Frustration angesichts der Umfragewerte. Also die SPÖ hat offensichtlich im Moment irgendwas rund um die 15-16%. Das ist natürlich ein riesiges Alarmsignal für alle und ist natürlich völlig nachvollziehbar, dass sich dann manche, vor allem Landesparteien, die vielleicht nächstes Jahr oder 2028 wählen, große, große Sorgen machen, wohin das führt. Andererseits beschädigt man halt natürlich auch immer damit die eigene Partei, wenn man öffentlich streitet oder den Parteichef immer wieder in Frage stellt. Und das diskutieren wir ja wirklich in der SPÖ jetzt seit Pamela Rendi-Wagner. Also Andreas Babler ist jetzt seit 2023 Parteichef und ist eigentlich nie aus der Defensive gekommen. Also wenn man die Aufbruchstimmung vielleicht kurz wegzählt am Anfang, er hat eigentlich von Anfang an auch eben von Hans-Peter Doskozil vor allem, aber jetzt eben auch von Kärnten vor allem, also Daniel Fellner ist jetzt ein großer Kritiker, immer wieder ausgerichtet bekommen, was nicht passt, was man eigentlich anders sieht. Und das beschädigt die Partei und das bewirkt auch genau diesen Eindruck, den die Bevölkerung, glaube ich, mittlerweile einfach, also der Eindruck, der sich einfach manifestiert hat oder verfestigt hat, dass die SPÖ intern einfach nicht zur Ruhe kommt und immer wieder streitet und es einfach unterschiedliche Flügel gibt, die sich nach wie vor nicht auf eine eigene Position und Richtung einigen können.
Mhm. Parteiinterne Flügel, die gewisse Dinge einfach anders sehen, das ist das eine. Das andere ist, dass man ja wirklich, oder mir kommt es manchmal so vor, zu doch sehr ungeschickt gewählten Zeitpunkten immer wieder diese Diskussion aufkochen lässt. Jetzt befinden wir uns mitten in einer Legislaturperiode. Da wird sich ja nicht wirklich jemand finden, der sich jetzt hinsetzt, ein von anderen ausverhandeltes Regierungsprogramm mitträgt, umsetzt nur um dann bei einer eventuellen Wahl in ein paar Jahren dafür dann auch noch Minuspunkte zu bekommen bei der Bevölkerung.
Das ist, ja, das ist absolut richtige Analyse. Das ist auch das, was man im Moment hört. Also nur vielleicht kurz zur aktuellen Einordnung. Es kursiert jetzt seit ein, zwei Tagen der Name Gerhard Zeiler wieder durch die Parteibüros. Auch durch Parteibüros, die für mich gestern eigentlich sehr überraschend waren. Also jetzt nicht die üblichen eben kritischen in Eisenstadt, sondern tatsächlich auch aus einer anderen Landespartei, die sehr wichtig ist eigentlich. Das ist interessant. Also da dürfte sich in den letzten Tagen wirklich was tun. Die Frage ist nur, wie du sagst, was bringt das jetzt? Also warum jetzt und was ist der Plan dahinter? Ich würde deshalb auch eher davon ausgehen, dass das jetzt nicht aktuell oder akut wird, weil auch diejenigen, die Andreas Babler eigentlich weghaben wollen, wissen, egal wer jetzt da übernehmen würde, der würde sich beschädigen bis zur nächsten Wahl als Vizekanzler in einer extrem unpopulären Regierung. Wie du sagst, mit einem Regierungsprogramm, das nicht er selbst oder sie selbst ausverhandelt hat. Und das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Also man hört auch in der SPÖ, in den strategisch wichtigen Büros, die Idee ist wahrscheinlich mehr oder weniger klar oder verankert, dass Andreas Babler nicht in die nächste Nationalratswahl geht. Ich glaube auch, dass Andreas Babler das mittlerweile ja antizipieren wird, gehe ich davon aus. Aber dass man eben erst, wenn es wirklich zu einem Neuwahlszenario kommen würde, dann wirklich diese Namen vielleicht dann tatsächlich fragt, ob sie sich das vorstellen können. Nur die Frage ist halt, was würde dazu führen? Das könnte jetzt zum Beispiel sein, im Herbst auch die ÖVP hat Probleme mit schlechten Umfragewerten. Auch die NEOS strugglen intern sehr mit der Regierungsbeteiligung. Also es kann ja auch bei den anderen beiden Partnern irgendwas passieren. Personaldausch etc., was vielleicht dann auch wirklich eine Dynamik entstehen lassen könnte, zu sagen, okay, wir müssen jetzt neu wählen. Aber der Plan ist eigentlich, ja, wir sind in einer laufenden Legislaturperiode, die nächsten Landtagswahlen sind nächstes Jahr in Oberösterreich und Tirol. Und das könnte vielleicht dann auch vielleicht eine Zwischenetappe sein, wo man sagt, okay, wenn diese Wahlergebnisse so, also noch schlechter sind wie zuletzt, dann wird es wirklich eng für Andreas Babler.
Das eine ist Kritik, parteiinterne Kritik. Das andere ist die tatsächliche Performance der SPÖ jetzt innerhalb der Regierung. Wie ordnest denn du die Leistung Bablers und seines Teams da ein?
Also auch da würde ich sagen, ist es nicht schwarz und weiß. Grundsätzlich gab es jetzt zuletzt diese Studie von der Uni Graz, die sich angeschaut haben, wie viel die einzelnen Parteien jeweils schon umgesetzt haben von ihren Punkten im Regierungsprogramm. Und da ist die SPÖ tatsächlich ein bisschen hinter ÖVP und ÖVP und NEOS. Also die sind bei knapp, keine Ahnung, 20-30%. Also der öffentliche Eindruck ist, glaube ich, dass die SPÖ sich durchaus bei sehr vielen Dingen durchgesetzt hat. Wir haben Marktangriffe gesehen, die eigentlich unvorstellbar waren gegenüber zwei wirtschaftsliberalen Partnern. Im Wohnbau hat ein Paket geschnürt. Die Medienförderung ist jetzt zuletzt präsentiert worden. Beim Social Media Verbot wurde jetzt geliefert. Die Wehrpflichtreform, da hat man sich pragmatisch gezeigt. Auch bei den Pensionsreformen hat die SPÖ eigentlich sogar Lob dann in der Presse bekommen für ihre Staatstragen. Also auch Vizekanzler Babler, der als staatstragend bezeichnet wurde. Also es ist schon so, dass er einiges vorweisen kann an Erfolgen. Auch zum Beispiel schon zu Beginn die Verhandlungen rund um die Frage, wer überhaupt Minister wird. Da hat er sich auch gegenüber Michael Ludwig eigentlich ja sehr stark behauptet und sich letztendlich auch durchgesetzt mit seinen Vorstellungen, dass eben zum Beispiel Markus Matterbauer Finanzminister wird, der jetzt eigentlich ein totaler Sympathieträger ist, auch in der Bevölkerung. Also da ist ihm auch quasi ein Geheimfavorit irgendwie gelungen oder ein überraschender Sympathieträger, den man so nicht am Schirm hatte. Also eigentlich könnte man auch SPÖ-intern durchaus zufrieden sein. Man ist wieder in der Regierung. Die schrecklichen Jahre der Opposition quasi sind vorbei. Also Babler hat die SPÖ wieder in eine Regierung geführt. Das wird man ihm nicht nehmen können. Aber trotzdem schafft es halt eben auch intern, die Kritiker nicht loszuwerden. Und das hat vor allem natürlich ja eben mit seiner eigenen Popularität zu tun, die offensichtlich in der Bevölkerung einfach ja nicht mehr vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Und es hat auch sehr stark mit dem Asyl- und Migrationsthema zu tun, wo ja eben von Haus aus immer klar war, dass Andreas Babler da einfach eine sehr linke bis mit der Linksposition einnimmt, die vielen in der Partei, vor allem Hans-Peter Doskozil, einfach nicht Mitte genug oder eigentlich nicht restriktiv genug ist.
Was sagt man eigentlich von Seiten Bablers zu dieser Kritik?
Ich habe ihn gestern versucht zu erreichen und zu kontaktieren. Er sagt, dass die Personalentscheidungen am Parteitag im Juni ja definitiv und eindeutig entschieden wurden. Auf die Kritik direkt von Babler ist er von Doskozilis, sorry, ist er nicht eingegangen. Er versucht da, das, glaube ich, sehr von sich fernzuhalten, sich nicht quasi auf dieses Niveau zu begeben oder sich irgendwie, also man erinnert sich, Doskozil hat jetzt gesagt, die Umfragewerte sind jämmerlich. Oder also damit ist auch Andreas Babler für ihn jämmerlich. Also es sind ja schon Worte, die ja sehr eigentlich unter der Gürtellinie teilweise sind, auf dieses Niveau, wie er sich immer als Vizekanzler offensichtlich nicht begeben und versucht das ja gelassen auszusitzen. Intern ist aber die Nervosität schon sehr groß.
Jetzt melden sich vielleicht auch jene mit besonders lauter Kritik, die selbst nicht gerade die beste Bilanz vorzuweisen haben. Also ich sage nur Bezirksvorsteher Nevifri, also der da doch nicht, zwar nicht öffentlich, aber doch in einer Tonalität über Babler gesprochen hat, die schon seinesgleichen sucht. Also schätzen da manche Kritiker auch vielleicht nicht richtig ein, was dann öffentlich wie wirkt?
Ich glaube tatsächlich, dass die SPÖ, also das ist jetzt natürlich eine sehr, also ich tue mir da sehr leicht reden als Außenstehende, aber die mächtigen Männer in dieser Partei, und das ist aber, glaube ich, nicht nur ein SPÖ-Problem, haben halt zu einem gewissen Grad auch ein Problem mit Selbstreflexion. Und das mag schon sein, dass aus einer Sicht von Hans-Peter Doskozil oder von Daniel Fellner und von anderen Landesparteichefs die Performance in der Bundesregierung besser sein könnte oder auch die vom Parteichef selbst. Aber auch Hans-Peter Doskozil zum Beispiel hat eigentlich gerade ja ein PR-Problem mit dem extrem hohen Schuldenstand, also der jetzt auch gerade durch Presserecherchen unter anderem bekannt wurde. Also auch Hans-Peter Doskozil hat mit seinen Doskonomics momentan auch ein bisschen das Problem, sich quasi zu rechtfertigen, ob das alles so viel besser ist, was er da eigentlich am politischen Programm so macht im Burgenland. Und auch eben Michael Ludwig hat ein Riesenproblem im Sommer jetzt gehabt, PR-technisch. Die ganze Causa Walter Ruck ist eigentlich am Ende des Tages fast ein mehr zu einer SPÖ-Causa geworden als eigentlich zu einer ÖVP-Causa, weil die ÖVP hat ihn relativ schnell, relativ klar beseitigt oder zumindest versucht zu beseitigen. Und bis heute haben wir von Michael Ludwig eigentlich nur gehört, dass er ihn für charakterlich einwandfrei hält und die eigenen SPÖ-Frauen jetzt eben quasi intern den Widerstand, also quasi Widerstand üben, wie man als Parteichef so eine, ja, sowas quasi sagen kann. Und da würde ich jetzt auch meinen, dass das vielleicht in der Bevölkerung nicht besonders, sozusagen, harmonisch ankommt, wenn da offensichtlich eben der weibliche Teil der Landespartei dann gegen den eigenen Parteichef intern aktiv wird. Also auch diese Vorfälle werden jetzt nicht unbedingt einzahlen in das Vertrauen und in die Beliebtheit von der SPÖ als Ganzes. Und da könnte sich natürlich auch jeder einzelne dieser handelnden Personen hinterfragen und das nicht vielleicht immer nur ein Parteichef auslassen.
Also schon ein SPÖ-internes Problem, aber irgendwie auch nicht. Du hast es eingangs erwähnt, dass sowohl die ÖVP als auch die NEOS zuletzt intern und personaltechnisch mit anderen Problemen zu kämpfen hatten. ÖVP-Causa Ruck haben wir schon genannt, aber auch der Kinderbetreuung ist keine Arbeitssager des Bundeskanzlers, fällt, glaube ich, in diese Kategorie. Sowas wie eine Obmann-Debatte gab es jetzt da aber keinesfalls. Also dabei hätte ja auch die ÖVP das Problem, dass sie in Umfragen gerade nur geht so gut
ankommt. Das ist tatsächlich von einem SPÖ-Funktionär dieser Tage in einem Gespräch mit mir gefallen. Ja, aber in der ÖVP gibt es auch ständig Kritik am Parteichef und das ist dann kein großer Skandal. Naja, aber die Kritik wird halt trotzdem offensichtlich eher intern geübt oder zumindest nicht. Also man könnte sich jetzt momentan nicht vorstellen, dass der Landeshauptmann aus Oberösterreich oder aus Niederösterreich, die Landeshauptfrau, sich öffentlich äußert, dass die Umfragewerte der ÖVP jämmerlich seien. Also das ist etwas, ja, nicht ganz vergleichbar im Moment, würde ich sagen. Aber ja, durchaus hat die ÖVP auch ein Problem, beziehungsweise die Bundesregierung. Also das ist ja das, die Dreikonstellation lebt ja auch davon, wie populär die jeweilige Partei bei ihren eigenen Anhängern ist. Und wenn die irgendwie ins Straucheln kommt, dann kommt die ganze Bundesregierung ins Straucheln. Also die sind ja irgendwie gegenseitig voneinander abhängig. Und natürlich hat auch die ÖVP genau dasselbe Problem, wenn der Regierungspartner unpopulär ist in der eigenen Partei. Wenn die SPÖ sich gegenseitig irgendwie beschädigt, dann fällt das auch auf die Regierungspartei selbst zurück. Und auch die Regierungspartei ÖVP hat handwerklich in letzter Zeit einige Fehler gemacht oder ja, Fauxpas hingelegt. Das ist eben der Kanzlersager gewesen, dann überhaupt die Sommertour an sich, die also kritisiert wurde, weil sie aus dem Kanzleramt finanziert wird. Dann die Causa Ruck natürlich. Also wie gesagt, der ganze Sommer war für alle drei Parteien nicht besonders, ja, einfach, würde ich sagen.
Schauen wir da gleich auch noch zur dritten Partei, zu den Neos, nämlich also der Parteiausschluss des Mitgründers Veit Dengler. Davor gab es schon namhafte Abgänge, weil sich Leute nicht mehr so wohlgefühlt haben mit dem Kurs der Partei. Das alles zeugt nicht gerade von einer guten Stimmung bei den Pinken. Natürlich wird auch da medial berichtet, aber man hat das Gefühl, es wird dann doch professioneller weggeriegelt als vielleicht bei der
ja,
SPÖ.
Ja, das würde ich tatsächlich auch so sehen. Also auch wenn man bei den Neos immer wieder vielleicht auch damit rechnen muss, dass es Überraschungen gibt. Also gerade wenn es darum geht, abspringen oder nicht. Also ich glaube, auf das ÖVP und SPÖ da laufend und auch weiterhin immer wieder Sorge haben werden, ob die Neos da noch dann mit tun bei gewissen Streitfällen. Es war jetzt auch das Klimaschutzgesetz anscheinend wieder sehr intern, ja, sehr explosiv, und die SPÖ hat ja dann auch der ÖVP da ein vermeintliches Ultimatum gestellt. Also wir erleben es jetzt fast wöchentlich, dass es irgendwie auch von Neos-Seite spitz auf Knopf steht, mehr oder weniger. Ich glaube, dass aber das, was auch die Berthe Meindl-Reisinger zuletzt im Sommergespräch gesagt hat, auch stimmt, nämlich das ist ja per se auch nicht schlecht, wenn es bei drei Partnern ja zu Reibung kommt. Es ist auch irgendwie logisch oder selbstverständlich. Also es wird jetzt niemanden überraschen, dass wenn drei sich finden müssen, es einfach immer wieder vielleicht dann zu Dynamiken kommt, wo dann zwei gegen eins oder jeder gegen jeden. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass die Koalition jede Woche wirklich auf der Kippe steht, und eben auch wir Medien sind vielleicht beraten, da immer vielleicht ein bisschen, ja, auch die Lautstärke vielleicht ein bisschen runterzudrehen, dass nicht jede Diskussion und jede Verhandlung, die vielleicht länger dauert, oder eben ein bisschen in den 8 Stunden, dass das immer dann gleich der Kipppunkt der Koalition ist. Aber dass es grundsätzlich schwierig ist und vor allem bei aktuellen Themen, die jetzt nicht im Regierungsprogramm stehen, die unvorhersehbar sind, dass man da Mehrheiten oder also Kompromisse findet, ist klar. Man muss halt irgendwie schauen als Bundesregierung. Also mir wird jetzt den ganzen Sommer eigentlich von allen dreien erzählt, man möchte eigentlich eine Bevölkerung, also endlich mal in diese Vorwärtserzählung kommen. Also wir schaffen was, wir liefern eigentlich ständig und wollen das quasi auch, dass es auf die Stimmung einzahlt. Und das ist aber das, was im Moment immer noch nicht gelingt. Es passieren viele Dinge, es wird sehr viel beschlossen. Klimaschutzgesetz, by the way, warten wir eigentlich seit 5 Jahren. Das haben jetzt quasi, hat jetzt die SPÖ geschafft, was die Grünen 5 Jahre nicht geschafft haben. Also das sind ja eigentlich alles Erfolge, die man PR-technisch bestens für sich nutzen könnte. Man schafft es aber nicht und nicht, diese Vorwärtserzählung auch wirklich durchzuhalten, weil eben ständig irgendwelche parteiinternen Skandelchen und Skandale aufpoppen. Und wenn man das im Herbst vielleicht schafft, ein bisschen wieder zu sich zu finden und zum Arbeiten und sich weniger mit sich selbst beschäftigt, in allen drei Fällen, dann kann es durchaus sein, dass auch die Stimmung tatsächlich in der Bevölkerung mal besser ist und dass vielleicht auch die Bundesregierung an sich wieder an Zustimmung gewinnt.
Bleiben wir noch ganz kurz bei den Neos. Ich finde, sie sind vielleicht am ehesten in einer vergleichbaren Situation wie die SPÖ, weil ja eben auch sie als kleinerer Regierungspartner Dinge mittragen müssen, die sich vielleicht mit der Partei-DNA nicht so gut vertragen. Was können die SPÖ und die Neos voneinander lernen?
Also die Neos würden jetzt sagen, nichts will man von einer alteingesessenen, verkrusteten Großpartei lernen. Also die SPÖ könnte von den Neos lernen, auf jeden Fall diese Obfrau- und Obmann-Debatten wirklich nur intern zu führen, weil, also das muss man sagen, egal wie heftig da auch gestritten wird bei den Neos, also eine richtige Obfrau-Debatte habe ich eigentlich seit Berthe Meindl-Reisinger regiert nicht mitbekommen, also in keinster Weise eigentlich. Also da sind sie schon sehr diszipliniert, obwohl sie eben Juniorpartner sind, obwohl sie eigentlich so streitlustig sind und so viele eigenständige Charaktere haben, wird das dann trotzdem, wie du sagst, eigentlich sehr professionell abmoderiert oder geregelt. Der Abgang von Veit Dengler war jetzt natürlich ja eine Ausnahme, würde ich sagen, aber grundsätzlich ist da trotzdem sehr, sehr hohe Disziplin. Und die hat die SPÖ im Moment nicht oder hatte sie auch früher nicht. Also das kennen wir auch aus früheren Zeiten, oder in der ÖVP war es ja früher auch so, dass man ständig Obmänner in Frage gestellt hat. Aber da könnte die SPÖ sich ja an Disziplin vielleicht bei den Neos sich was abschauen. Und die Neos bei der SPÖ, naja, also das wollen die Neos zwar nie hören, aber natürlich kann man sich als Kleinpartei oder als junge Bewegung dieses Machtbewusstsein und dieses Regieren, egal also welchen Preis, könnte man sich durchaus abschauen, Dinge eben einfach auszusitzen. Weil das Problem ist, glaube ich, bei den Neos auch im Moment, das hatten die Grünen auch, dass sie sich auch ständig rechtfertigen müssen oder wollen für Dinge, die gar nicht bei ihnen liegen, also eben die ÖVP oder die SPÖ verbocken. Und da müsste man vielleicht auch tatsächlich vielleicht noch ein bisschen lernen, das wird auch intern auch durchaus selbstkritisch angemerkt, dass man halt auch dieses eine Jahr mehr gebraucht hat, um diese in dieser Rolle zu finden. Man ist mit zwei riesigen Machtapparaten konfrontiert, die eigentlich das gesamte Land durchsetzen. Das war man auch nicht gewohnt natürlich. Und mit dem muss man, also hat man jetzt vielleicht gelernt, auch irgendwie besser umzugehen, auch was die Medienlogik betrifft oder wie man Medien bespielt mit Nachrichten und mit Informationen und so weiter. Und da kann man durchaus vielleicht auch dieses Schulterzucken, also dieses aus dem Wiener Rathaus sehr bekannte Schulterzucken, kann man sich da vielleicht auch ein bisschen abschauen und ein bisschen gelassener werden.
Julia, vielen Dank für deine Analyse.
Bitte gerne.
Berichterstattung zum Nachlesen finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.